Tatsächlich habe ich auch während des Schreibens gehofft, dass die Leser und Leserinnen die Figuren mögen. Mit all ihrer Sperrigkeit, mit all ihrer, die sind ja teilweise auch manchmal doof und man denkt, warum machst denn du das jetzt? Und ich hatte auch so meine innere Elsa. Und ich finde, diese Selbstermächtigung und eben dieses Lustvolle an seiner Lust Freude haben, das ist eine Figur, wir sollten die viel präsenter haben und die sollte uns viel mehr erzählen. Und wenn das dabei rauskommt, dass Leute vielleicht Lust haben, mit dieser wirklich sehr schrägen Figur ein Stück mitzugehen und sich dieser Geschichte anzuvertrauen, das würde mich sehr freuen, ja.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Orte und Worte ist heute in Berlin-Mitte in den Hackeschen Höfen. Dort hat sich Anne-Dore mit Veronika Peters getroffen. Wir gehen ja jede Woche raus mit Autorinnen und Autoren an die Schauplätze von Romanen oder an Orte der Inspiration, ja, oder auch einfach an die Lieblingsorte der Autorinnen und Autoren. Und mit Veronika Peters, Anne-Dore, hast du dich über ihren neuen Roman unterhalten? Nackt war ich am schönsten. Ich glaube, das ist einer meiner Lieblingstitel bisher. Also macht auf jeden Fall sehr neugierig. Was hat es denn auf sich damit?
Ja, ich muss sagen, für mich ist es auch einer der schönsten Titel aus dem ganzen Frühjahrsprogramm. Veronika Peters hat eine Dada-Künstlerin zur Hauptperson gemacht. Und zwar gab es die wirklich, die Malerin, Dichterin und Bildhauerin Elsa von Freytag-Loringhofen. Die hat um die Jahrhundertwende die Kunstszene aufgemischt und auch nackt, daher der Titel. Also sie ist zum Beispiel hier in Berlin im Wintergarten-Varieté aufgetreten und hat auch als Aktmodell gejobbt. Sie war auch in New York und Paris unterwegs, war befreundet mit Marcel Duchamp und Gina Barnes. Aber sie starb 1927 verarmt und ist heute nur in ganz wenigen Kreisen noch bekannt. Und das wollte Veronika Peters ändern und hat einen Roman über sie geschrieben.
Ist das ein historischer Roman jetzt also? Also Back to the 20s?
Nein, und das ist der geniale Kunstgriff dieses Buches. Veronika Peters hat ihre Freiheit als Autorin so richtig genutzt und hat diese Elsa von Freytag-Loringhofen einfach in die Gegenwart gesetzt, beziehungsweise ins Jahr 2013, in dem Jahr spielt das Buch.
Aha, und wie das? Als Geist jetzt oder als Wiederauferstehung? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, diese Elsa von Freytag-Loringhofen war ja Dadaistin. Und Dada, hat sich Veronika Peters gedacht, hält sich ja an keine Gesetzmäßigkeiten. Und dann hat sie sie einfach weiterleben lassen. Und dieses Setting führt natürlich zu lustigen Reibungen. Sie lässt diese Künstlerin nämlich ein nordhessisches Dorf aufmischen. Es gibt noch eine weitere Hauptfigur, Antonia heißt sie, Mitte 40, die nach 20 Jahren in ihr Heimatdorf zurückkehrt und einiges aufzuarbeiten hat. Und dabei hilft diese Dada-Elsa. Die ist scharfzüngig, wild und direkt. Und der Titel Nackt war sie am schönsten, der löst sich auch irgendwann ein.
Das klingt ja echt wild. Also Dada in der Gegenwart, Dada in der Provinz. Aber was hat das jetzt mit den Hackeschen Höfen zu tun? Warum habt ihr euch ausgerechnet da getroffen?
Ja, total berechtigte Frage. Also Elsa von Freytag-Loringhofen war dreimal verheiratet. Zuletzt mit einem Baron. Mit dem hat sie sich diesen Titel Baroness auch gleich angeheiratet. Aber der erste Mann von ihr, das war August Endell, ein Jugendstilarchitekt. Und der hat die Fassaden im ersten Hof der Hackeschen Höfe entworfen. Also diese farbigen Glasursteine, das war seine Idee. Und deswegen hat Veronika Peters diesen ersten der Hackeschen Höfe vorgeschlagen, hat aber sofort dazu gesagt, das wäre der Baroness überhaupt nicht recht gewesen, dass sie über einen ihrer Männer erklärt wird. Aber damit hat man diesen Charakter von dieser Elsa gleich ganz gut eingefangen. Feministisch, hat sich für die Rechte von Frauen eingesetzt, war unabhängig. Wie es überhaupt in Veronika Peters Büchern viele starke Frauenfiguren gibt. Also ihr Debüt ist sehr bekannt geworden. Da schrieb sie über ihre Jahre im Kloster. Klosterjahre, was in zwei Koffer passt. Und in Das Herz von Paris hat sie zuletzt über Frauen der literarischen Avantgarde geschrieben. Aber ich muss sagen, mit dieser Dada-Baroness hat sie sich jetzt wirklich eine ganz besondere Figur rausgesucht. Die wird man auch nach dem Lesen nicht mehr los.
Der Roman Nackt war ich am schönsten von Veronika Peters. Und mit ihr, mit der Autorin, ist Anne-Dore in die Hackeschen Höfe in Berlin-Mitte gegangen.
Hallo Veronika,
hallo,
schön dich zu sehen.
Na, hallo. Schön dich zu sehen. Ja, wir sind jetzt mittendrin, Veronika, mitten in Berlin-Mitte und stehen vorm Eingang zu den Hackeschen Höfen. Ich war hier ewig nicht mehr, fällt mir übrigens gerade auf.
Ist mir auch gerade aufgefallen, ja.
Und das hat natürlich einen Grund, dass wir uns hier treffen. Das müssen wir natürlich den Hörerinnen und Hörern erklären. Was haben die Hackeschen Höfe mit deinem neuen Roman zu tun?
Direkt eigentlich quasi nichts, aber indirekt. Und zwar ist der erste der Hackeschen Höfe, vor dem wir gerade stehen, der schöne mit dem bunten Glasstein, ist entworfen worden von August Endell. Und das war der erste Mann von Elsa von Freytag-Loringhoven. Und mit ihr sind wir dann schon mitten im Roman.
Genau, das ist eine der beiden Hauptpersonen in diesem Roman. Nackt war ich am schönsten, der jetzt von dir erschienen ist. Und eigentlich haben wir dann gedacht, so im Vorfeld schon, als wir abgesprochen haben, wo wir uns eigentlich treffen, dass die Elsa, könnte sie noch was dazu sagen, wahrscheinlich überhaupt nicht einverstanden wäre.
Ja, ich höre die gerade schimpfen so in meinem Hinterkopf. Sie sagt, seid ihr bescheuert? Wieso fahrt ihr nicht nach Paris oder nach New York? Greenwich Village, Anne-Dore, wie wär's?
Hätten wir auch gemacht.
Nächstes Mal fahren wir nach Greenwich Village. Weil sie, glaube ich, sich gedacht hat, was sucht ihr euren Treffpunkt nach einem Mann aus, mit dem ich mal verheiratet war? Und das nicht mal lange und das nicht mal besonders erfüllend, sag ich mal.
Sie war dreimal verheiratet, diese Frau, und der August Endell war ihr erster Mann, oder?
Der war ihr erster Mann, ja, ja. 1901 haben die geheiratet, 1904 waren die schon geschieden, da waren sie aber auch schon eine ganze Weile nicht mehr zusammen, der gute August Endell, wenn ich das mal so sagen darf. Sorry, August, wir stehen in deinem Terrain, aber war, glaube ich, ihrem sexuellen Hunger nicht gewachsen, sagen wir es mal so.
Also es ist wunderbar, wie du diese Frau zum Leben erwächst, muss man ja buchstäblich sagen. Und sie ist ungeheuer feministisch, sie ist wild, sie ist verrückt, sie ist lüstern oder nein, sie ist lustvoll. So, das ist das bessere Wort.
Ja, beides, glaube ich.
Und was ich ganz schön finde jetzt an diesem Ort, auch wenn Elsa vielleicht schimpfen würde, aber ich habe dann gedacht, dieser Ort ist ja mit ziemlicher Sicherheit ein Ort, an dem Elsa von Freytag-Loringhoven auch mal gewesen sein muss.
Das denke ich schon. Also die Hackeschen Höfe sind ja, ich glaube, 1905, 1906 genau. erbaut und da waren die also schon längst geschieden. Aber
jetzt kommen hier Getränke vorbei.
Es passt auch sehr gut. Aber die hat so um die Jahrhundertwende ja hier ordentlich die Kunstszene aufgemischt. Von daher können wir, glaube ich, sehr davon ausgehen, dass sie auch hier in den Hackeschen Höfen einiges aufgemischt hat. Ja.
Wie viel war sie denn in Berlin eigentlich?
Die war immer mal wieder in Berlin. Also die war als ganz junge Frau, die ist ja geboren in Swinemünde und ist dann spektakulär abgehauen. Und erst war sie bei einer Tante hier in Berlin untergebracht, hat auch kurz eine Kunstschule hier besucht. Aber war dann auch zu wild. Für der Tante war es dann auch zu bunt mit der Elsa, sagen wir mal so. Und dann ist sie hier, hat sie sich selbstständig gemacht im Alter von 17, 18 Jahren. Das ist zu dieser Zeit wirklich auch noch mal ein anderes Ding gewesen als heutzutage. Und im Wintergarten-Varieté ist sie aufgetreten als Nacktmodell. Ja, und hat dann auch hier, glaube ich, auch angefangen, ihre wilde Kunst zu machen.
Auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Frau. Wollen wir mal reingehen? Dann gehen wir von der Straße weg und schauen uns wirklich mal diesen ersten Hof an, den der erste Mann von Elsa Freytag-Loringhoven designt hat. Sie wird die Baroness genannt in deinem Buch und das war anscheinend auch zu ihren Lebzeiten ein Titel, den man ihr gegeben hat. Warum eigentlich?
Das ist ihrer dritten Ehe geschuldet. Ah. Sie hat sich einen Titel angeheiratet. Auch diese Ehe nur sehr kurz gehalten, ist auch eine lustige Geschichte. Aber sie hat sich den Titel dann genommen und zu eigen gemacht und wurde fortan in Greenwich Village in New York. Dort hat sie geheiratet, 1913, ein Baron von Freytag-Loringhoven. Und zog dann fortan als die Baroness, die Dada-Baroness durch New York.
Wir stehen jetzt hier im ersten Hof und hier sind diese wunderschönen, sehr bunten Fassaden in verschiedenen Farbtönen. Das ist ja auch ein Ausdruck der Zeit. Und diese Elsa, die du beschreibst in deinem Buch, die hat ja die 20er Jahre ganz schön aufgemischt, ne, mit ihrer Art. Wie bist du eigentlich auf diese Frau gestoßen? Sie ist so semi-bekannt. In bestimmten Kreisen ist sie, glaube ich, recht bekannt, aber die meisten kennen die wahrscheinlich
also
gar nicht.
Also tatsächlich kennen die allermeisten sie nicht. Ich habe jetzt immer auf Lesungen mal gefragt, so Interesse halber, wer von euch kennt die? Und da war bis jetzt noch keiner dabei. Also gut, so manche Freunde von mir und Freundinnen, die kennen sie dann schon, weil sie sich mit Kunstgeschichte und mit Dadaismus beschäftigt haben. Und genau, ich finde sie sehr unbekannt. Es ist auch gar nicht so einfach, Sachen auf Deutsch von ihr zu bekommen. Mhm. Es gibt eine sehr tolle Biografie von Irene oder Irene, ich weiß gar nicht so genau, wie man die ausspricht, Gammel. Aber die ist auch vergriffen. Also die kostet selbst antiquarisch gerade richtig viel. Ich habe ja auch die letzten beiden Romane mich mit, wie ich finde, zu Unrecht ein bisschen zu sehr vergessenen Künstlerinnen des frühen 20. Jahrhunderts beschäftigt. Und da hat mir eine Bekannte, eine Architektin auch, witzigerweise, das passt jetzt wieder hier zu dem Hof und dem Endell, hat mir gedacht, sag mal, kennst du Elsa von Freytag-Loringhoven? Und ich muss zu meiner großen Schande gestehen, dass ich gesagt habe, nein. Die ist nun auch 1927 schon verstorben, also sie war nicht ganz so bei diesen... In Paris zwar, aber ich habe sie selbst bei meinen Recherchen nach diesen Rive Gauche-Expats, über die ich auch einen Roman geschrieben habe, nicht gefunden. Und er sagte, mit der musst du dich mal beschäftigen. Und sie hatte völlig recht. Und dann habe ich angefangen, der hinterher zu lesen und habe gedacht, ich muss irgendwann mal was mit der machen.
Das ist Das Herz von Paris, 2022 erschienen. Da hast du dich mit Frauen der literarischen Avantgarde beschäftigt, unter anderem Juna Barnes und diese berühmte Buchhändlerin dort. Dann hattest du die entdeckt und dann hast du angefangen, dich mit ihr zu beschäftigen. Mhm. Aber wie ist dann aus dieser historischen Figur eine Romanfigur geworden? Das ist ja ein Schritt, dass man sagt, ich möchte über die schreiben und ich möchte sie so richtig nochmal auf dem Papier in den Köpfen meiner Leserinnen und Leser zum Leben erwecken.
Ja, das ist echt eigentlich eine verrückte Geschichte, weil ich meine, ich schreibe ja keine Romanbiografien, sondern ich versuche halt irgendwas Eigenes aus denen zu machen. Und da war die Elsa echt sehr sperrig, weil ich ganz lange bin ich mit der rumgewandert, hat auch ganz viel Vergnügen gehabt. Also die Recherche hat so viel Spaß gemacht, das muss ich schon sagen. Und habe aber gedacht, wie bringe ich dich in einen Roman? Also weil, wie werde ich dem gerecht, was du warst? Und dann habe ich mich auch zunehmend geärgert, dass sie so vergessen war, weil ich gedacht habe, ey, die ist wirklich auch so aus heutiger feministischer Sicht, weibliche Sex. Selbstermächtigung, siehst du, jetzt verspreche ich mich schon, das hätte ihr jetzt gefallen, weibliche Sexermächtigung, das hätte ihr
das
gut gefallen.
Das passt sehr gut.
Ne? Ja, ja, ja. Und auch sie postulierte zu einer Zeit die sexuelle Erfüllung der Frau, wo das echt ein Ding war. Ne? Und ich habe gedacht, die hat uns heute so viel zu sagen. Ich glaube, das war so ein bisschen die Spur, wie ich dann auf diese sehr verrückte Idee gekommen bin, zu sagen, naja, siehst du, da ist denn. Dada ist die Manifestation des universalen Zweifels. Dada hält sich an keine Gesetzmäßigkeiten. Dada ist die Verkörperung des bürgerlichen Widerstands. Ich sage, gut, ich finde es nicht gut, dass sie tot ist. Dann lassen wir sie einfach weiterleben. Und dann spazierte auf einmal diese Figur in einen Roman. Und dann wurde die auf einmal, sage ich, so, ah, okay. Und dann passierte irgendwie ganz viel. Und dann kam dieses schräge Stück Literatur bei raus.
Du hast ja gerade gesagt, die hätte uns heute so viel zu sagen. Und genau das machst du. Du nimmst sie nämlich in die Jetztzeit, also das Buch spielt im Jahr 2013. Und da hat sie einiges zu sagen und mischt diese Gegenwart des Jahres 2013 ganz schön auf. Ich meine, das ist die Freiheit von euch Autorinnen und Autoren. Ihr könnt es einfach machen.
Ja, das habe ich mir halt auch gedacht. Also ich habe es erst einfach, ich mache das einfach. Witzigerweise fanden meine Lektorin und der Verlag, ich habe mich so auf Gegenwind gefasst gemacht. Ich so, ich werde kämpfen für diese Figur. Und die haben gesagt so, ja, mach das doch mal, das ist doch cool. Wenn Literatur das nicht darf, wer denn dann? Und ich so, okay.
Ja, und da ist sie jetzt. Und natürlich passt es auch wahnsinnig gut, finde ich, im Moment zu der Zeit. Wir sind jetzt in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts. Viele schauen zurück in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Es gibt einige Parallelen, weniger schöne und angenehme. Babylon, Berlin und so weiter, Wirtschaftskrise. Also da gibt es ja jetzt sowieso gerade zufälligerweise auch so ein Interesse an diesen 20s, oder?
Ja, wobei die teilweise ja auch schon wieder so aufgehübscht werden. Und gerade die Figur der Elsa ist natürlich auch keine typische Figur für diese strahlenden 20s. Denn das ist eine Frau, die das einfach auch wahnsinnig viel gekostet hat. Also die ist super verarmt in Paris gestorben. Und eigentlich ist es auch eine ganz tragische Lebensgeschichte, weil das ist eine Frau, die für ihr Anderssein so teuer bezahlt hat. Muss man auch mal sagen, ne? Darüber versucht der Roman noch nicht hinwegzutäuschen, obwohl sie lässt sich auch nicht als Opfer abstempeln, sondern sie ist eben auch in diesem Roman, reißt sie da sehr, sehr selbstbewusst und resolut die Handlung auch teilweise an sich. Und da hat sie mir ganz gut gefallen. Da haben wir eine ganz gute Zeit gehabt, wir zwei.
Schön. Wollen wir uns mal irgendwo hinsetzen vielleicht, ja, Veronika? Ne? Hast du einen Vorschlag, welches dieser vielen Lokale wir jetzt einfach mal aufsuchen.
Du, wir können, guck mal, da ist doch eine Terrasse. Das ist
ja,
doch,
ne?
Oder?
Ist auch schön im Schatten.
Ja.
Dann setzen wir uns da mal hin. Wunderbar. So, wir sitzen jetzt im Oxymoron. Das ist eins der Lokale, die hier in den Hackeschen Höfen schon lange, glaube ich, sind. Ich war hier, glaube ich, auch vor 100 Jahren schon mal.
Tatsächlich eins der ältesten hier, ja, wenn, ne? Ich mich richtig erinnere, ja.
Ja, du hast ja eben schon so ein bisschen beschrieben, diese Elsa, wie die so getickt hat und wie lebendig die geworden bist. Als du dich mit ihr beschäftigt hast und dann irgendwann entschlossen hast, jetzt setze ich die in meinen Roman ins Jahr 2013, war dann auch früh für dich klar, dass du sie mit einer anderen Frau aus diesem Jahr konfrontieren musst, denn es gibt zwei Hauptfiguren. Die eine ist eben diese Baroness und die andere heißt Toni.
Ja, die ist Toni, Antonia Bachmann. Das war mir tatsächlich sehr früh klar, weil ich wollte zum einen ja keinen biografischen Roman schreiben, zum anderen wollte ich eben dann die Baroness in die heutige Zeit versetzen und ich wollte ihr aber auch, ach, das klingt jetzt schon wieder viel zu didaktisch, da würde sie jetzt schon wieder protestieren, weil sie sagt, die Absicht ist immer falsch, aber ich wollte ihr sozusagen eine Aufgabe in diesem Roman geben, eine Agenda auf ihre spezielle, auch sehr schräge Weise. Und dann hat sich irgendwie, ich kann dir gar nicht sagen, wie das eigentlich kam, aber auf einmal habe ich gedacht, ich hatte ein oberhessisches Dorf. Das ist auch so ein bisschen als Kontrast, ich kenne mich in Oberhessen ein bisschen aus, ich finde es da super schön. Und ich wollte eben auch diese sehr urbane Figur Elsa einfach mal aufs Dorf setzen, mal gucken, was sie da macht.
War ja eher in den Metropolen, ja, ne? Ja. Paris und Berlin und New York.
New York, sie war eine kurze Zeit auch in Rom, hatte da ein Atelier, als sie gerade mal kurzzeitig ein bisschen Geld hatte und so, genau. Und ich habe gesagt, ne, wir machen jetzt mal, wenn wir es schon anders machen, machen wir es komplett, das Gegenprogramm. Und ich wollte eben auch eine Geschichte erzählen, weil es geht natürlich um sich verweigern des Vergessens, um damit umgehen, mit Vergessen, Verdrängen. Und das habe ich quasi auch in diese Geschichte gepackt, denn die Toni, die kommt nach 20 Jahren Abwesenheit, also es hat natürlich auch einen Grund, dass sie 20 Jahre nicht da war, wieder in das Haus am Waldrand, am oberhessischen Waldrand, in dem sie geboren wurde und aufgewachsen ist, also von ihrer Großmutter großgezogen. Die Mutter war zwar auch da, aber nicht wirklich präsent. Auch das hat sie ein bisschen mit Elsa gemeinsam. Und die kommt also nach 20 Jahren dahin, zwei Wochen zu spät zur Beerdigung ihrer Mutter. Und da sitzt eben die Baroness im Garten und hat auf sie gewartet.
Ups.
Ups, genau. Und scheint auch, macht auch keinen Hehl draus, dass sie auf sie gewartet hat. Und ist dann, naja, vielleicht so ein bisschen was wie der gute, anstrengende, provokative, aber auch, naja, herzlich ist jetzt was schon wieder, doch auch ein bisschen auch Geist. Also ich glaube nicht, dass sie ein Geist ist, weil dafür ist sie zu präsent, aber der Toni auf ihre sehr eigene Weise in diese Geschichte hilft, in dieses Haus, in dieses Nachspüren. Tonis Mutter war auch Künstlerin, hatte ein Atelier auf dem Gelände und die Baroness führt sie quasi so langsam, aber sehr dezidiert dahin, sich mit dieser Mutter und deren Kunst auseinanderzusetzen und eben gegen auch dieses Vergessen anzukämpfen, und zwar inklusive des Vergessens der Kunst, die Mutter gemacht hat. Auch da kriegt die Toni einiges mit von der Baroness.
Stichwort Geister. Ich dachte auch gerade, auch dazu passt jetzt dieser Ort, an dem wir uns hier treffen, Veronika, die Hackeschen Höfe. Wenn man sich immer vorstellt, wer hier alles schon durchgelaufen ist, was für Menschen hier aufgetreten sind, Kaffee getrunken haben, wie wir jetzt hier im Café. Das ist auf jeden Fall eine Konfrontation mit der Vergangenheit und wir wissen ja alle, wir können unseren Familien, unserer Herkunft nicht entwischen. Für mich war das auch ein Roman, der genau das zeigt, dass man nicht abhauen kann, weil diese Toni, die ist ja abgehauen, die ist nach Frankreich gegangen, die hat den Kontakt abgebrochen, aus guten Gründen, wie man auch im Laufe des Romans erfährt. Aber in diesem Moment kann sie nicht anders, als sich den Geistern der Vergangenheit zu stellen. Und das fand ich sehr, sehr stark. Ist das für dich als Autorin ein wichtiges Anliegen auch gewesen, über dieses Thema zu schreiben?
Ja, war es auch. Also einfach auch dem nochmal nachzuspüren. Was du sagst, diese Spurensuche, das finde ich eigentlich ein sehr gutes Wort dafür. Dann ist das, was, ja, Dankeschön.
Ah, der ist mit Dankeschön. Kommt unser Kaffee.
Wo war ich jetzt? Ach so, bei der Spurensuche. Siehst du, ich bin schon wieder, ich merke, weil ich selber eben, habe ich ja schon gesagt, jemand bin, der sich gegen sowas sehr sträubt. Auch gegen die Psychologisierung von Vergangenheit und Familie. Ich denke so, manchmal ist Vergessen auch, wir haben die Fähigkeit zu vergessen und manchmal ist das vielleicht auch eine gute Sache. Und so, ich würde mich zum Beispiel, hätte ich einen Wahnsinnsrespekt, richtig Angst vor einer Analyse. Also weil ich, vielleicht bin ich feige, das kann schon sein, aber manchmal denke ich, oh, manche Dinge sollen vielleicht auch vergessen bleiben. Aber der Roman versucht sich eben auf mehreren Ebenen, wie ich hoffe, eben diesem Vergessen zu widersetzen. Und ich hoffe, dass die Toni einfach lernt, mit dieser Geschichte zu leben, ohne dass sie sie absolut verdrängen muss, sondern die ist jetzt da und sie geht damit um.
Also ich muss ja mal ehrlich sagen, ich glaube, so eine Elsa von Freitag Loringhofen ist sehr viel effektiver und sinnvoller als so mancher Analytiker.
Das freut mich jetzt sehr, dass du das sagst. Ich glaube, sie ist bestimmt auch sehr nervig. Also ich würde sie nicht jeden Tag auf dem Sofa sitzen.
Wahnsinnig nervig.
Unfassbar nervig. Und sie hat ein Vokabular, also ich entschuldige mich teilweise für ihr Vokabular, ich kann da nichts dafür. Aber die ist aber auch natürlich in ihrer Nervigkeit, nimmt die ihre Rolle ein und die maßt sich ja einfach alles an, so auch in dieser Geschichte. Die reißt ja die komplette an, so wir machen jetzt das und wir machen jetzt das und die Toni weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Aber genau das ist eigentlich, ja manchmal hätte ich auch so gern jemanden, der so völlig crazy in mein Leben wirbelt und sagt so, pass auf Veronika, wir gehen jetzt da und dahin, wir machen jetzt das und das und das wird gut oder nicht, aber wir machen es halt.
Ich hätte die auch gerne, habe ich beim Lesen gedacht, so nervig die ist und die bevormundet einen natürlich ständig und kreischt und tanzt am Ende auch nackt. Ich glaube, das dürfen wir verraten. Auch in deinem Roman darf sie am Ende nackt tanzen.
Ja, es gibt noch mal so eine, ich habe so als noch mal so eine Metamorphose gesehen von ihr. Sie geht natürlich mit einem großen dadaistischen Happening. Das hat unfassbar Spaß gemacht. Ich habe verschiedene Happenings gehabt. Okay, wie inszeniere ich ihren Abgang? Vielleicht ist es ihr Abgang, vielleicht auch nicht. Und dann knallt sie natürlich nochmal alles raus. Und ja, sie tanzt dann am Ende nackt vor den oberhessischen Dörflern. Auch da mutet sie sich eine ganze Menge zu.
Also ich nehme auf jeden Fall so eine Art innere Elsa mit nach der Lektüre deines Romans. Weil ich dachte, als ich dann eben gemerkt habe, ich hätte die auch gern, dachte ich, naja, ich habe sie jetzt ja sozusagen durch deinen Roman kennengelernt. Und dann baue ich die doch einfach in mein Leben ein und denke, was würde die mir jetzt raten? Und also ich nehme mit so ein bisschen dieses angstfreie, widerborstig sein, den Leuten nicht immer erklären, was eigentlich Phase ist. Du hast gesagt, du tust dich mit Absichten schwer, aber gibt es dennoch für dich beim Schreiben sowas, dass du denkst, das wäre schön, wenn es das und das bei meinen Leserinnen und Lesern auslöst? Und wie war das bei diesem Roman?
Tatsächlich habe ich auch während des Schreibens gehofft, dass die Leser und Leserinnen die Figuren mögen. Mit all ihrer Sperrigkeit, mit all ihrer, die sind ja teilweise auch manchmal doof und man denkt, warum machst denn du das jetzt? Aber weil ich die tatsächlich, die mir selber so ans Herz gewachsen sind, muss ich mal sagen. Ne? Und eben, ich hatte auch so meine innere Elsa. Ich finde diese Selbstermächtigung und eben dieses Lustvolle an seiner Lust Freude haben, das ist etwas, von daher denke ich, das ist eine Figur, wir sollten die viel präsenter haben und die sollte uns viel mehr erzählen. Und wenn das dabei rauskommt, dass Leute vielleicht Lust haben, mit dieser wirklich sehr schrägen Figur und da auch mit der Toni ein Stück mitzugehen und sich dieser Geschichte anzuvertrauen, das würde mich sehr freuen, ja.
Du hast einen kleinen Auszug mitgebracht, ne? Den du uns heute lesen wirst. Ich bin gespannt, welche Stelle du ausgewählt hast. Das weiß ich nämlich noch gar nicht.
Ich habe jetzt die Stelle ausgewählt, wo Toni das erste Mal der Baroness im Garten begegnet. Also sie hat sie erst aus dem Fenster gesehen und war auch schon einmal im Dorf. Und jemand hat ihr gesagt, hat gefragt, wer ist denn die schicke Alte, die da bei mir im Haus vorbeiläuft? Und jemand hat gesagt, wieso kennst du die nicht? Die wohnt doch bei dir auf dem Gelände. Und sie kommt jetzt also aus dem Dorf, ist entsprechend aufgewühlt und da sitzt sie dann da. Einfach so vor dem Haus und die Stelle lese ich jetzt mal.
Auftritt Elsa in Veronika Peters neuem Roman Nackt war ich am schönsten.
Sie saß über ein Buch gebeugt auf der Bank unter dem Pflaumenbaum im Vorgarten, Als ich, beladen mit einem Sack Hundefutter und einer mit Schnittbrot, Scheibengouda, Zigaretten und zwei Flaschen Zitronenlimonade gefüllten Plastiktüte, wieder am Waldhaus ankam. Den Umhang hatte sie abgelegt, die Schnabelschuhe von den Füßen gestreift, auch die Fliegerkappe trug sie nicht mehr. Stattdessen hatte sie sich eine Fasanenfeder ins schlohweiße, zum Bubikopf geschnittene Haar gesteckt. Lou erstarrte, als uns der kleine Windhund, der neben der Alten auf der Bank gelegen hatte, kläffend entgegenrannte. Ich ließ den Sack von meiner Schulter rutschen und auf den Boden fallen, woraufhin das Hündchen erschrak und kreischend die Flucht ergriff. Die Baroness las ungerührt weiter. Sie wirkte von nahem noch fragiler und älter, hatte gleichzeitig eine herbe Strenge und Entschlossenheit im Gesicht, die ich fast schon beängstigend, aber unbedingt faszinierend fand. Ich trat näher, wartete darauf, dass sie reagierte, betrachtete derweil die aus dicken, bunten Perlen geknüpften Ketten, die sie sich in so großer Menge um den faltigen Hals gelegt hatte, dass man sich wundern konnte, wie die zarte Person dieser Last standhielt. Wahrscheinlich mit purer Willenskraft schoss es mir durch den Kopf. Die stahlblauen, hochkonzentriert auf die Lektüre gehefteten Augen legten diesen Verdacht nahe. An den Ketten hatte sie mithilfe von Nylonfäden, Silberdraht oder Schlüsselringen verschiedene Dinge befestigt. Rohrschellen, zu kleinen Sträußen gebundene Holzschrauben, Sechskantmuttern, Unterlegscheiben in verschiedenen Ausführungen, Federringe aus Messing, Flachverbinder, Schraubösen, diverse Zugfedern. Sie musste einen halben Eisenwarenladen geplündert haben, um ihren Schmuck zusammenzubasteln. Erstaunlicherweise sahen die eigenartigen Designobjekte an ihr aber kein bisschen lächerlich aus. Ich räusperte mich. Sie hob mahnend den Zeigefinger, nur noch den Absatz fertig. Nach einer weiteren Wartezeit, die vermutlich keine 2 Minuten gedauert hatte, mir aber endlos vorgekommen war, zog sie mit einer Bewegung von aufreizender Langsamkeit die Feder aus dem Haar, legte sie zwischen die Seiten und klappte das Buch zu. Endlich hob sie den Blick, um mich lange und durchdrehend zu mustern. Das Urteil fiel anscheinend milde aus, denn ihr Gesicht erhellte sich. »Bonjour, Antonia, da bist du ja endlich. Ich darf doch du sagen. Und einen Wolf hast du mitgebracht. Wie sinnig!« Sie klopfte einladend mit der flachen Hand neben sich auf die Holzbank. »Setz dich zu mir.« Ich blieb stehen, wo ich war. »Kennen wir uns?« »Ach, meine Liebe, kennen. Das ist so ein butterdummer Begriff, findest du nicht auch? Man weiß nie so genau, was damit gemeint ist. Er ist irgendwie glitschig und lässt viel zu viel Raum für Fehldeutungen. Wir sollten ihn meiden.« »Darf ich dann vielleicht fragen, wer Sie sind und was Sie hier auf meinem Grundstück machen?« Jetzt hatte ich es tatsächlich ausgesprochen, mein Grundstück. Sie hob die Brauen. »Oh lala, da mutest du mir 2 weitere Fragen zu, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Willst du dich nicht lieber doch setzen?« Ich nahm neben der Baroness Platz. Sie seufzte. »Na also, war doch nicht so schwer, oder?« Ich kramte die Zigaretten aus der Edeka-Tüte, riss das Päckchen auf. »Stört es Sie, wenn ich rauche?« »Im Gegenteil.« Ich hielt ihr die Packung hin. »Auch einer?« Sie nahm dankend an, ließ sich Feuer reichen und tat genüsslich einige tiefe Züge. »So, was möchtest du zuerst wissen? Woher ich deinen Namen kenne? Was ich hier mache? Oder wer ich bin?« »Die Reihenfolge würde ich Ihnen überlassen.« »Fangen wir mal mit mir an. Das ist für dich die leichtere Übung. Also, wer bin ich?« »Da müssen wir, trotz der uns gebotenen Eile, dann doch ein wenig tiefer graben.« Ich fragte mich, von was für einer Eile sie sprach, wollte sie aber nicht unterbrechen. »Wer oder was macht uns zu denen, die wir sind, Antonia?« »Richtig. Zunächst einmal die Herkunft, der Geburtsort, die Familie, bla bla bla, was selbstverständlich ein spießbürgerlich verbrämter Unsinn ist. Mein Vater war Maurer, meine Mutter Pianistin. Da fragst du dich, wie so etwas zusammenpasst? Es passte ganz und gar nicht. Hätten wir das also schon mal geklärt.«
»Vielen Dank. Vielen Dank, Veronika Peters, für diesen Auszug aus Nackt war ich am schönsten, dein neuer Roman, in dem die Künstlerin Elsa von Freitag-Loringhofen eine sehr große Rolle spielt. Wir haben sie gerade kennengelernt, wie sie so redet, wie ihr der Mund gewachsen ist, wie sie sich so ausdrückt und wie sie die Toni so ein bisschen unter ihre Fittiche nimmt.
Da ist sie ja noch ganz milde, die steigert sich noch.
Später gibt es wunderbare Reden von ihr, ne? Da ist sie kaum zu stoppen.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ganz großartig. Also man kann sich freuen auf einige fulminante, feurige Monologe von dieser Elsa. Du bringst sie ja auch ein bisschen, lässt sie auch ein bisschen zu Wort kommen mit eigenen Texten. Es gibt ja Gedichte, Texte von ihr. Wie hast du die eingebaut?
Ha, gute Frage. War mir relativ früh darüber klar, dass ich noch einen anderen Ton in den Roman weben wollte. Und dann passiert auch etwas merkwürdig. Also ich habe mich viel mit den Texten dann von Elsa von Freitag-Loringhofen beschäftigt und auch mit ihrer Kunst. Also diese kleine Stelle, wir sehen, dass sie da so Readymades anhat und so. Also man könnte auch noch sehr lange über ihre Kunst reden. Aber ich wollte eben auch ihre Sprachkunst irgendwie einflechten. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsanmaßung von mir, dass ich ihr da Worte oder Gedichte in den Mund lege. Aber ich habe gedacht, okay, dieser Roman ist sowieso eine totale Anmaßung. Und witzigerweise sind diese kleinen Texte immer sehr spontan entstanden. Und ansonsten bin ich jemand, der sehr, sehr lange auf dem Text rumkloppt und immer wieder korrigiert und immer wieder korrigiert. Und die waren aber, die standen so da, die sind auch ziemlich verrückt so, ne? Und dann habe ich gedacht, dann dürfen die so sein, dann bleiben die jetzt so. Und die sind eben vor und nach jedem Kapitel. Und ihre Stimme tönt damit auch nochmal auf eine ganz eigene Weise durch den Roman.
Ich habe die sehr gerne gelesen. Also das Buch ist in 12 Kapitel unterteilt mit jeweils sehr, sehr schönen Kapitelüberschriften, finde ich wirklich. Talk of the Town zum Beispiel oder Knochenfrauen heißt eins, die Reise nach Jerusalem. Und vor jedem Kapitel gibt es in Kursiv eine Seite mit einigen wenigen Zeilen, wo eben die eine Möglichkeit von Elsa sozusagen spricht oder etwas spricht, das vielleicht so klingt, wie Elsa gesprochen hat. Und das ist ganz schön dada und macht aber auch ganz schön Spaß, finde ich.
Ja, der ganze Roman ist ja eigentlich auch, ich habe das neulich mal auf einer Lesung auch als dadaistisches Spiel bezeichnet, denn das macht der Roman ja eben auch. Ne?
Das Cover ist auch wahnsinnig schön. Das ist so ein dunkelblau, dann gibt es zwei so weiße Flecken. Erst denkt man, das sind Spiegeleier, dann sieht man, nein, es sind ja Brüste mit gelben Kreisen in der Mitte. Es ist so ein Frauenkörper, so leicht abstrakt, von Julia an Le Bon. So steht es zumindest im Buch. Wie kam es zu diesem Cover?
Das hat tatsächlich meine Lektorin gefunden. Ah. Ich habe erst, als wir so überlegt haben, wie könnte ein Cover aussehen, dann habe ich erst gesagt, ja, vielleicht können wir ein Foto der Baroness drauf machen. Also es gibt sehr tolle Fotos. Wenn man das mal googeln möchte, es ist schade, dass wir jetzt im Podcast keine Fotos sehen.
Unbedingt googeln.
Googelt mal, genau, googelt mal über Bildersuche die Baroness. Das macht ganz viel Spaß. Ja. Und dann sagten die aber völlig zu Recht, nee, das sieht dann so nach einem historischen Roman aus und genau das ist es ja überhaupt gar nicht. Und meine Lektorin kam mit dieser Idee und mir hat das gleich total gut gefallen, weil ich finde, dass auch das Cover ein Spiel spielt und das Spiel, was das Cover spielt, passt eigentlich ganz gut zum Roman, weil als ich das erste Mal so diesen Entwurf kriege, man hat immer geschickt, das ist immer ganz aufregend, weil ich immer denke, so Gott. Und dann habe ich das ich war im Zug und guckte das auf meinem Handy und habe wirklich erstmal nur zwei Spiegeleier gesehen.
Du hast auch Spiegeleier
gesehen? Ich habe wirklich nur zwei Spiegeleier gesehen und habe gesagt,
bin ich beruhigt.
Sind die bescheuert? Was wollen die denn mit Spiegeleiern? Und dann habe ich gedacht, naja, aber bescheuert ist ja eigentlich auch ganz gut. Und dann habe ich das geguckt und dann denke ich so, nee, das ist, auf den zweiten Blick habe ich dann gesagt, nee, das ist ein Torso, das ist ein Frauentorso. Und das hat mir Spaß gemacht und es wird auch, ich kriege auch immer Kommentare zu dem Cover. So, oder als ich jetzt Freunden gesagt habe, guck mal, das Cover von meinem neuen Roman. Alle mal so, hä, Spiegeleier. Oder manche haben auch gesagt, ah, ein Frauentorso. Warum ist dann so ein komisches, hat die ein T-Shirt mit Spiegeleiern an oder so? Aber es ist schon, also ich sehe eine sehr stilisierte, nackte Frau mit, Elsa würde sagen, Spiegeleier-Titten.
Also Vielen Dank, liebe Ulrike Ostermeier. Das ist die Lektorin von dir im Rowohlt Verlag, die dieses Buch lektoriert hat. Vielen Dank, Ulrike Ostermeier, dass Sie dieses Bild gefunden haben. Für mich ist es tatsächlich auch grafisch ein herausragender Roman dieses Frühjahrs. Also ein Titel, zu dem ich unbedingt greifen würde, der mir auf jeden Fall auffallen würde. Und dann noch natürlich mit diesem wunderbaren Titel, Nackt war ich am schönsten. Das ist ein Zitat aus einem der Kursivtexte, die du Elsa von Freitag-Loringhofen in den Mund legst. Und wann war für dich klar, dass das auch der Titel sein soll?
Da müssen die Credits jetzt wieder an Ulrike Ostermeier gehen. Und ich wollte eigentlich, dass sich der Titel tatsächlich aus den Zwischentexten speist. Und dann habe ich gesagt, warte mal, ich gucke mal die Zwischentexte durch und scrolle so runter und habe dann immer so schlagwortartig so Sätze genannt. Und dann fiel eben auch dieser Satz, ist eine Zeile auch aus einem ihrer Gedichte. Nackt war ich am schönsten, trug Titten und Titel mit Würde und Stolz. Und dann sagt sie, stopp mal. Und sagte, nackt war ich am schönsten, wir nehmen das. Und ich fand dann auch, weil das eben genau auch von dieser Selbstermächtigung erzählt, ne? Weil wer sagt denn sowas von sich? Nackt war ich am schönsten, wir schämen uns alle, wir haben alle irgendwelche Dellen und Beulen und keine Ahnung und die Brüste hängen oder keine Ahnung was. Und da kommt aber eine Frau daher und sagt, nackt war ich am schönsten. Ich meine, das war, ist natürlich auch, sei es natürlich nicht nackt, bin ich am schönsten. Und dann habe ich gesagt, das ist toll, das ist eigentlich genau die Attitüde, mit der die Elsa auch durch diesen Roman ballert, möchte ich mal sagen, dass sie sagt, ich war nackt, war ich am schönsten, seht mich an. Und dann fand ich, dass das wirklich sehr gut passt, ja. Und freut mich, wenn er dir gefällt.
Ja, er macht auf jeden Fall sehr neugierig. Man will natürlich wissen, was dahinter steckt. Und Stichwort Selbstermächtigung. Es gibt ja ein wahnsinnig berühmtes Kunstwerk von Marcel Duchamp, nämlich Fountain von 1917. Das ist dieses Pissoir, was einfach zweckentfremdet wurde und dann zum Kunstwerk erklärt wurde. Also wirklich ein Schlüsselwerk der modernen Kunst. Und ich glaube, die wenigsten Menschen wissen, dass dieses Kunstwerk eventuell oder ziemlich wahrscheinlich von Elsa von Freytag-Loringhofen ist.
Ja, also das ist, fairerweise muss man sagen, das ist sehr umstritten. Da ich Romanautorin bin, kann ich blind Elsas Partei ergreifen. Und also es gibt, also ich bin eben auch ziemlich hinterhergeforscht, es gibt tatsächlich sehr handfeste Hinweise, dass sie zumindest eine ganz starke Inspiration für dieses Kunstwerk war. Wahrscheinlich ist sogar die Signatur, das ist ja signiert R. Mutt oder Mutt, wahrscheinlich ist auch die Signatur von ihr. Es gibt auch so Briefe von Marcel Duchamp an seine Schwester, die das nahelegen, weil sie war befreundet mit Marcel Duchamp, teilweise auch sehr scharf auf Marcel Duchamp und ja, war auch ein bisschen kompliziert. Es gab auch viele Männer, die vor ihr geflohen sind. Aber ich glaube, ich möchte mich da festlegen. Ich sage, dass sie einen ganz massiven Anteil an diesem Kunstwerk hatte und ärgere mich auch, weil es gibt ja nur noch Repliken davon oder eben dieses berühmte Foto, das Original ist nicht erhalten, aber dieses Fontaine oder Fountain, ich weiß gar nicht, ob man es Englisch, ich habe es Französisch irgendwie in meinem Kopf, aber war natürlich das Kunstwerk oder eben nicht Kunstwerk, was Marcel Duchamp weltberühmt gemacht hat. Zu einer Zeit, wo die Baronesse völlig vergessen und verarmt war. Und auch das hat mich geärgert. Und deswegen bezieht auch in dieser Frage der Roman ganz klar Position, maßt sich wieder die Literatur was an. Aber ich glaube, es gibt auch gute Gründe dafür zu sagen, das ist eigentlich ein Werk der Baroness oder mindestens mal ein Werk der Zusammenarbeit zwischen Marcel Duchamp und Elsa von Freytag-Loringhofen.
Es gibt von der US-amerikanischen Schriftstellerin Siri Hustvedt ein Buch, das heißt Damals, Memories of the Future im Original, in dem sie auch schon dieses Thema aufgreift. Und es gibt auch ein Essay von Siri Hustvedt aus dem Guardian, auch den findet man online, indem sie ganz vehement sich dafür einsetzt.
Also Siri Hustvedt legt sich da auch fest, die hat auch gute Gründe, die hat auch, dieser Essay ist halt auch toll, weil sie halt auch aufzeigt, warum das so ist. Und es ist natürlich auch so eine ganz typische Geschichte, wie mit Frauen in der Kunst umgegangen wurde und wird. Aber ich habe mich auch gefreut, dass sie da ganz klar Positionen einnimmt und eben auch vehement so diese Rehabilitation dieser Urheberschaft einfordert. Recht hat sie.
Wie ist das eigentlich? Inzwischen blickst du ja nun schon auf einige Bücher zurück. Also dein Debüt ist 2007 erschienen, Was in zwei Koffer passt. Das haben viele Leute, glaube ich, gelesen. Da schreibst du recht autobiografisch über deine Jahre, die du in einem Kloster verbracht hast. Aber seitdem sind einige Titel erschienen. Wenn du jetzt das neue Buch dir anschaust im Vergleich zu den anderen. Hast du das Gefühl, du bist in einem anderen Punkt angekommen, dass du jetzt eben sowas zum Beispiel wagst, dass du so eine Frau aus der Vergangenheit in die Gegenwart setzt? Oder in welches Verhältnis würdest du diesen aktuellen Roman stellen zu den vorhergehenden Büchern von dir?
Es ist tatsächlich mit diesem Roman so, dass ich so vom, wenn ich jetzt mal ganz ungeschützt sprechen darf, dass ich so von meinem Verhältnis zu diesem Buch, dass ich schaue, dass es steht hier jetzt gerade so vor uns auf dem Tisch. Ich habe den Eindruck, ich habe mir mit diesem Roman mich sehr viel mehr getraut. Es ist mein mutigstes Buch, also mein Buch, wo ich auch am wenigsten dran gedacht habe, wie kommt das dann an, wie wird das rezipiert, sondern ich habe es einfach gemacht und sehr, im Endeffekt sehr befreit das geschrieben. Ja.
Und auch das ist was, was ich mitnehme, nicht nur die innere Elsa mit ihrer Stimme, sondern auch so ein Bekenntnis zur Freiheit und zu diesem, du hast vorhin den schönen Satz gesagt, ein bisschen bescheuert ist ja auch gut. So dieses sich trauen, was zu tun. Also ich nehme so eine innere Freiheit mit.
Ja, das freut mich und das passt ja auch wieder zu so einem dadaistischen Gedanke, der ja ursprünglich auch mal so in Gegenwehr zu den Gräueln des Krieges entstanden ist. Und man sagt, es gibt Situationen, dann müssen wir das Absurde gegen die Realität stellen, weil wir es sonst nicht ertragen. Und vielleicht ist auch das, was in diesem Roman so ein bisschen versucht wird, weil es eben seine Berechtigung hat, das Absurde. Und vielleicht auch darin, Gott, jetzt werde ich ganz philosophisch, auch sehr viel Wahrheit steckt, auch wenn es nicht stimmt.
Vielen Dank, Veronika Peters, für dieses Gespräch.
Sehr gerne, danke dir.
So am Ende von Orte und Worte empfehlen wir uns ja immer gegenseitig Bücher. Und ich bin gespannt, Veronika, was du mir mitgebracht hast.
Ich habe mitgebracht von Deborah Levy August Blau, in der Übersetzung von Marion Hertler, im Aki Verlag erschienen. Es ist purer Zufall, dass die Protagonistin auch Elsa heißt, muss ich schon mal wegschicken. Das ist die Geschichte von Elsa M. Anderson, einer weltberühmten Konzertpianistin, die eines Tages das zweite Klavierkonzert von Rachmaninow spielt auf der großen Bühne. Sie macht einen Fehler, sie hört auf, den Rachmaninow zu spielen, spielt dann noch zwei oder etwas über zwei Minuten ein Fragment aus einer eigenen Komposition. Daraufhin verlässt sie die Bühne, um in der nächsten Zeit auf Spurensuche zu gehen. Von daher passt es auch ein bisschen zum Thema Spurensuche quer durch Europa und einer mysteriösen Doppelgängerin hinterher. Und das Ganze ist aber geschrieben in dieser klaren Deborah Levy-Sprache. Und ich liebe das sehr. Das ist das Buch, was ich im vergangenen Jahr am meisten zu Weihnachten verschenkt habe. Weil ich es so toll finde.
Das ist natürlich ein guter Tipp. Ich kenne Deborah Levy, aber dieses Buch von Deborah Levy kenne ich nicht. Vielen Dank für den Tipp. August Blau, im Aki Verlag erschienen. Und es ist ein wunderbares, schönes, blaues Buch mit einem Pferd vorne drauf. Ich habe dir mitgebracht ein ganz senfgelbes Buch, Veronika, und zwar von der flämischen Autorin Chaya Schouters. Auf dem Cover ist ein Nashorn. Und dieses Buch hat mich sehr beeindruckt, weil nämlich diese Autorin, die ist ungeheuer feministisch. Sie ist Mitglied der flämischen Gruppe Fixtit. Sie setzt sich gegen Sexismus in der Literatur ein. Und sie hat aber einen Roman geschrieben aus der Sicht eines weißen Jägers in Afrika. Und ich fand es einfach hinreißend, wie diese feministische Autorin sich in so eine toxische Männlichkeit hineinversetzt und auch über Afrika schreibt. Das ist einfach für mich ein ungeheuer kraftvoller, fantasievoller Roman, der in diesem Frühjahr wirklich sehr heraussticht. Chaya Schouters Trophäe heißt der Roman, ist im Tscholnay Verlag erschienen.
Klingt sehr toll. Zwei Tiercover, guck mal.
Oh ja, ein Nashorn und ein Pferd, stimmt.
Anne Dore und Veronika Peters waren das. In den Hackischen Höfen in Berlin-Mitte haben sie über den Roman Nackt war ich am schönsten und die Dada-Künstlerin Elsa von Freitag-Loringhofen gesprochen.
Ja, das ganze Buch ist ein dadaistisches Spiel. Also mutig und sehr unterhaltsam im besten Sinne. Und es lässt einen mit so einer Art inneren Elsa zurück. Darüber habe ich mit Veronika Peters ja auch gesprochen. Man trägt diese Baroness danach weiter mit sich herum. Und das verändert irgendwie etwas, wie so eine andere Haltung zur Welt, die man dann einnimmt, die Freiheit, verrückt sein zu dürfen, sich was rauszunehmen, so in der Art.
Nackt zu tanzen zum Beispiel?
Ja, warum nicht, wenn auch vielleicht nicht auf einer Bühne im Wintergarten-Varieté wie Elsa von Freitag-Loringhofen. Aber es ist ein schöner Gedanke, dass diese Elsa, die vor 100 Jahren gelebt hat, auch in der Jetztzeit noch etwas verändert. Und Veronika Peters hat mir erzählt, dass sich ihr Blick nach dem Schreiben dieses Buches total verändert hat. Sie hat zum Beispiel neulich auf der Straße ein Stück Eisen gefunden von einer Baustelle. Und das steht jetzt als Kunstwerk auf ihrem Schreibtisch. Sie hat mir ein Foto gezeigt. Das sieht so aus wie ein aufgeschlagenes Buch. Total schön. Aber ohne die Dada-Elsa hätte sie das niemals gesehen. Also so ein echtes Ready-Made, wie das Pissoir von Marcel Duchamp, von dem wir jetzt wissen, dass es ja wahrscheinlich von Elsa von Freitag-Loringhofen ist.
Wie schön, so eine innere Elsa, die kann ich auch gut gebrauchen. Und die bekommt man, wenn man Veronika Peters Buch Nackt war ich am schönsten liest, erschienen bei Rowohlt Kindler. Das Buch hat 320 Seiten und kostet 24 Euro. Und diese Folge von Orte und Worte findet ihr wie immer auf den meisten Podcast-Plattformen und natürlich in der ARD-Audiothek.
Und da findet ihr auch jede Menge andere spannende Podcasts aus der ARD. Das war Orte und Worte für heute. Ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.